Es ist mir eine große Freude und Gnade, auch heute Morgen wieder Sie alle herzlich in Jesu Namen zu grüßen, mit seinem Wort, das ewig bleibt, aus Offenbarung 1, Vers 6. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen aufstehen und dem Herrn diesen Morgen übergeben. Wie freuen wir uns über deine Gnade, Vater im Himmel. Du hast es uns heute Morgen wieder neu zugesagt. Ich will euch Gutes tun. Und du hast es bewiesen in der Hingabe deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus. Und so freuen wir uns über das, was du uns auch heute Morgen anvertrauen willst, um ein Echo auf all dein Gutes zu sein. Wir können dir gar nicht zurückgeben, was du uns alles gegeben hast und bist, aber es ist doch ein tiefes Verlangen durch deinen Geist in unserem Geist, dir die Liebe zurückzugeben, die du ausgeschüttet hast in unser Herz, durch deine unaussprechliche Gabe, unseren Herrn Jesus. So reinige jetzt unsere Herzen, dass wir hören wie Jünger hören, wie du es gesagt hast. Hab du Dank dafür. Amen. Lasst uns den Herrn preisen. Nummer 94. Brauchst du Gnade auf dem Pfade deiner Wanderschaft? Siehe, alles kannst du nehmen von den reichen, vollen Strömen, die dir Gott erschließt, wenn an jedem neuen Morgen du im Heiligtum geborgen und in Gott zu Hause bist. Nummer 94.
Thank you.
Heute Morgen möchten wir Sie aufmerksam machen und Ihnen empfehlen, auch die kleinen Schriften, die Gott uns anvertraut hat. Es wird immer wieder gefragt, wie kann ich den geistlichen Kampf richtig kämpfen? Daraus ist dieses kleine Büchlein entstanden, die Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6, Vers 10 bis 18. Wie kämpfe ich den geistlichen Kampf durch den Heiligen Geist? Das haben Sie hier kurz erläutert, die Auslegung dieses Abschnittes für den geistlichen Kampf in Epheser 6. Herzliche Empfehlung. Aus der mancherlei Seelsorge sage ich dann manchmal, da muss ich nicht immer wieder das Gleiche sagen, dann schreiben wir es und geben es in die Hand und dann kann es jeder betend nachlesen. Dann wurden wir gebeten, Warnung vor Feuerbestattung. Das Traktat gab es nicht mehr und dann hat es der Herr geschenkt. Durch verschiedene Literatur durften wir dann selber dieses Büchlein zusammenstellen. Herzliche Empfehlung, Warnung vor Feuerbestattung. Es ist nur kurz, aber doch ein Überblick über die ganze Schrift. In der Bibel ist das Begräbnis das Normale. Und das Feuer ist immer ein Zeichen des Gerichtes. Wenn jetzt Märtyrer durch Feuer verbrannt sind, das ist wieder etwas anderes. Aber ein Gläubiger sollte sich nicht verbrennen lassen. Das ist aus der heidnischen Philosophie, wo der Leib nichts gilt. Aber Gott ist für den Leib und er legt sehr viel Wert auf ein würdiges Begräbnis auch. Viele sagen, es ist mir egal nachher, ob ich von den Würmern gefressen werde oder was alles ist. Gott will ein würdiges Begräbnis auch. Am liebsten hätten wir die Entrückung. Oder dann auch die Ausauferstehung, Philipper 3, Vers 11, ein Geheimnis. Aber wichtig ist in diesem Zusammenhang doch, dass wir hören, was sagst du, Herr? Und das gilt heute mehr denn je, dass wir immer neu in allen Dingen fragen, was willst du, Herr? Viele sagen mir dann, ja, mir gefällt das so, mir gefällt das so. So habe ich früher auch gedacht. So sind wir von Anfang an. Dann denken wir immer, ja, was wir denken, das ist so der Maßstab in allen Dingen. Und dann, bis das Wort des Herrn uns trifft und sagt, achte darauf, was dem Heiligen Geist und uns gefällt. Schlagen wir mal auf, Apostelgeschichte 15, Vers 28. Da haben wir einen Maßstab für das, was unser innerstes Herzensmotiv sein darf und soll und was der Herr uns auch schenkt durch die Neugeburt und die Zusammenarbeit mit ihm. Apostelgeschichte 15, Vers 28. Es war ja damals in der ersten Gemeinde, kurz nach Pfingsten, der Streit entstanden, müssen wir noch das judaistische System befürworten, Beschneidung, den Sabbat halten, die jüdischen Feiertage halten und durch den Heiligen Geist erkennen die Apostel ganz klar, Jakobus, Johannes, Petrus, das ist nicht nötig für die, die zum Glauben kommen. Das judaistische System ist abgetan. Wir sind durchs Gesetz, dem Gesetz getötet und hier heißt es dann, da kam es zu einem Konzil aus diesem Streit heraus und der Heilige Geist hat darüber gewacht, dass das Wichtigste weitergegeben wurde. Da lesen wir, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch keine Beschwerung mehr aufzulegen, als nur diese nötigen Stücke. Es geht uns jetzt nicht um die Stücke, aber ich lese es noch, Vers 29, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Hurerei. So ihr euch vor diesen bewahrt, tut ihr recht, gehabt euch wohl. Aus dem Streit wurde dann dieses der Gemeinde weitergegeben. Aber worauf es mir jetzt ankommt, für mich und für die weltweite Gemeinde, worauf es dem Heiligen Geist ankommt und dem Vater im Himmel und dem Herrn Jesus, dem dreieinigen Gott, dass es dem Heiligen Geist gefällt. Und uns, das sind die geistlichen Väter und Mütter. Das soll unser Maßstab sein. Und als ich das las, es fiel mir ins Herz wie ein Gerichtswort. Da habe ich gesagt, Herr, vergib mir, dass ich immer gesagt habe, ich und ich meine so und ich denke so über Musik und über Mode und über dies und das. Jetzt lehre mich doch, was dem Heiligen Geist gefällt und den geistlichen Vätern und Müttern. Und so will Gott mich und dich heranreifen lassen zu Vätern und Müttern im Glauben, die lernen, was dem Heiligen Geist gefällt und die das dann auch, die sich eins machen damit. Darum heißt es ja für unsere Endzeit in Offenbarung 22, Vers 17, der Geist und die Braut sprechen. Er hat uns so eins gemacht mit sich auf Golgatha, dass er will, dass das, was ihm gefällt, uns gefällt. So ist es ja in der Liebe auch. Wenn man einander liebt, fragt man, was gefällt dir? Wie hast du es gerne? in der Ehe und in jeder Gemeinschaft. Und so ist es bei Gott zuallererst. Er möchte, dass wir ihn fragen, was gefällt dir? Weil er zuallererst uns gegeben hat, das, was das Allerbeste ist für uns, nämlich seinen Sohn. Und wer Jesus hat, hat alles für Leib, Seele und Geist. Des Leibes Erlösung noch nicht, aber dann, wenn er uns den Geistleib gibt. Ja, das im Zusammenhang mit der Feuerbestattung und in allen Dingen, Herr, was gefällt dir? Damit wir uns selber sterben, das, was ich denke, fühle, meine, das ist alles durch die Sünde verdorben, aber Gottlob am Kreuz gerichtet. Und dass wir da übereinstimmen mit Gott, das ist der Schlüssel dafür, dass Gott uns mit seinem Willen erfüllen kann. Der Herr Jesus sagt es so klar in Johannes 7, Vers 17, wer meinen Willen tun will, der wird erkennen. Wenn ich doch meinen Willen tun will, dann werde ich nicht erkennen, was Gott will. Dann werde ich sein Wort so auslegen, wie es mir gefällt. Aber der Heilige Geist sagt klar in 2. Petrus 1, das Wort Gottes ist nicht eine Sache eigener Auslegung, sondern durch den Heiligen Geist nur können wir Gott erkennen. Durch den Heiligen Geist nur können wir auch das Wort erkennen. Und der Heilige Geist erfüllt uns nur in dem Maße, wie wir selber mit unserem eigenen mitgekreuzigt bleiben. Darum sage ich immer gerne, bewahre das Kreuz aufgerichtet in deinem Geist, in deinem Innersten. Der Geist ist ja tiefer als der Verstand. Der Geist ist das Organ, mit dem wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Oder der Ungläubige kann damit die okkulten Kräfte bewegen oder sich denen öffnen. Der Geist ist das innerste Organ im Menschen, mit dem wir zum Glauben kommen können und Gott erkennen können und das, was Gott gefällt. Und dieser unser Geist muss wiedergeboren werden. Und beim Wiedergeborenen muss er erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, damit wir Gottes Dinge, Gottes Willen, Gottes Gedanken und Gottes Gefühle erfassen und dann uns eins machen damit. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um mit unserem wiedergeborenen Geist die Dinge Gottes zu erkennen und auch durch den Heiligen Geist unser erneuertes Leben zum Opfer zu geben. Nur so können wir ja auch erfüllen die Früchte ihrer Hände, von den Früchten ihrer Hände, was in Ewigkeit bleibt, wie wir es gestern so wunderbar an Markus sehen durften. Er, der so ein Versager war, wie wir alle, ihn hat Gott gebraucht, um uns Gottes Wort zu schenken, das in Ewigkeit bleibt, das Markus-Evangelium. Ja, und dann wurden wir gebeten, als ich noch ganz hier war im Dienst, hatte Frau Dr. Wasserzug geschrieben über die Kleidung der Frau. Und dann war das ausgegangen, sie war heimgegangen, ja. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon damals hier waren im Hause. Und dann war das ausgegangen und dann bat mich Herr Bussmann, dann schreiben Sie doch, und auch die Brüder, schreiben Sie doch jetzt darüber. Und dann haben wir den Titel genommen, eine Frage der Liebe. Bist du ein Zeugnis für Gott? Bist du ein Zeugnis für Gott in der Kleidung? Weil Gott hat die Menschen bekleidet, er hat Adam und Eva bekleidet. Der Teufel tut das Gegenteil. Und die Freimaurerei zum Beispiel, die sagt überall, wo sie ihre Hände darin hat, entblößt euch und sorgt dafür, dass die Menschen sich entblößen, dass sie ihren Körper darstellen, dass sie zur Unzucht anleiten. Und ich hatte ja das große Vorrecht, als ich hier die 7 Jahre sein durfte, dass ich die Bibliothek und das Archiv von Frau Dr. Wasserzug betreuen durfte. Und so sind in diesem kleinen Büchlein aber ganz wertvolle Schriften mitverarbeitet, sodass wir den Gesamtzusammenhang auch vom Urtext her darin aufzeigen, warum Gott die Männermode für Frauen ein Gräuel ist und die Frauenmode für Männer ein Gräuel ist. Wir haben das ja heute in der Ausreifung des Gender Mainstreaming. Aber wenn wir erkennen, dass der Herr dieses alles zulässt, dann sind wir nicht mehr durcheinander, sondern dann freuen wir uns, dass der Herr sein Wort erfüllt. Gott hat es ja zugelassen, dass der schönste Engel, der Luzifer, der Engel des Lichts, der in der nächsten Nähe Gottes stand, dass er zum Teufel wurde. Und darum hat es Gott auch zugelassen, dass er zu dem Satan wurde. Satan heißt ja Gegner. Er wurde zum Gegenspieler Gottes. Alles, was Gott schön gemacht hat, hat der Teufel nachgeahmt und in sein Gegenteil verkehrt. Und genauso ist es mit dem Gender Mainstreaming. Das heißt, der Mann kann eine Frau sein, die Frau kann ein Mann sein, jeder kann sein Geschlecht aussuchen. Und es wird schon in den Kindergärten weitergegeben, in den Schulen, in den Universitäten sowieso. Es ist ganz furchtbar. Und was sie wollen damit ist, den neuen Menschen schaffen. Der Mensch will den neuen Menschen schaffen. Aber was ist das? Es ist die Nachahmung des wunderbaren Erlösungswerkes, des neuen Menschen, den Gott durch den Herrn Jesus gegeben hat. Der Wiedergeborene, der neue Mensch. Das will Satan nachahmen, indem er sagt, Mann und Frau ist nichts mehr, was Gott gemacht hat, ist sowieso nichts. Ich schaffe den neuen Menschen, jeder sucht sich sein Geschlecht aus. Der Mann kann aussehen wie eine Frau, die Frau wie ein Mann, im Verhalten genauso und so weiter. Und die Kleidung betrifft auch dieses Gebiet. Es heißt ja in der Bibel, dass in der letzten Zeit die Dämonen die ganze Erde bevölkern werden. Und wir, wenn wir als Kinder Gottes etwas ungekreuzigt lassen in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Denken, Fühlen und Wollen und in unserem Leib, dann ziehen wir die Dämonen an. Und das kann auch durch Kleidung sein. Das kann sein durch unser innerstes Denken, durch unsere Motive. Alles, was wir ungekreuzigt lassen, da ziehen wir die Mächte der Finsternis an. Und das gilt auch für das, was sich dann im Äußeren zeigt, in der Musik, in der Mode, in der Kleidung, auch in der Hosenmode, wenn dann so eine schöne Frau, die Gott wunderbar gemacht hat, sich dann wie in einen Mann kleidet und merkt es oft nicht. Aber Gott sagt, wir schlagen es mal auf, das ist gerade in dem Kapitel, was wir diese Woche hatten, im Blick auf die Reinheit vor der Ehe, 5. Mose 23 ist das mit den Moabitern. Es ist auch interessant, dass das so zusammensteht. 5. Mose 22 geht es um die Reinheit vor der Ehe. Und da steht das Gebot, dass der Mann nicht Frauenkleider anziehen soll und die Frau nicht Männerkleider. Und Kapitel 23 geht es darum, dass die Moabiter, die Heiden, ein Ungläubiger darf nicht in die Gemeinschaft Gottes, weil ohne Jesus sind wir verloren. Also es ist wunderbar, wie der Heilige Geist die Ordnung der Bibel gegeben hat. Aber jetzt hier zu unserem Thema mit der Kleidung steht so klar durch den Heiligen Geist in 5. Mose 22, Vers 5. Und zwar im Zusammenhang mit dem Gesetz der Bruderliebe. Es geht um die Liebe zum Bruder bei der Sache der Kleidung. Es geht um die Frage der Liebe. Ein Weib soll nicht Mannsgewand tragen. Und ein Mann soll nicht Weiberkleider antun, denn wer solches tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Jetzt sagen manche, ja, das ist Altes Testament, das gilt uns nicht mehr. Aber im Neuen Testament ist es noch inniger. Das sehen wir allein schon bei den 10 Geboten. Die 10 Gebote sind vertieft in der Bergpredigt. Und dieses Gebot hier aus 5. Mose 22 ist wiederholt und vertieft in 1. Timotheus 2, Vers 9. Desgleichen, dass die Frauen in zierlichem Kleide mit Scham und Zucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand, sondern wie sich's ziemt den Frauen, die da Gottseligkeit beweisen wollen durch gute Werke. Das Kleiden, so wie es dem Heiligen Geist gefällt, gehört auch zu diesen guten Werken, zu dem, wie es sich den Frauen geziemt. Dass sie ihre Schönheit nicht durchstreichen, wenn sie nach dem Geist dieser Zeit gehen, sondern im Innersten sagen, Herr, was gefällt dir? Womit kann ich dir heute Freude bereiten, auch in meiner Kleidung? Und dazu eben empfehle ich euch herzlich dieses Büchlein, eine Frage der Liebe. Auch wenn dann gesagt wird, ach, das ist doch alles gesetzlich. Liebe ist nicht gesetzlich, aber Liebe, was sagt der Herr Jesus? Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wie ich schon gesagt habe, im Alten Testament gibt es über 600 Gebote, im Neuen Testament gibt es über 1000. Es hat also nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern ob es gesetzlich getan wird, das heißt, damit ich mir einen Ruhm erwerbe bei Gott oder Menschen, oder ob ich es aus Liebe tue, ob ich dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist gefallen will und dem Herrn Jesus und dem Vater im Himmel und so auch dem Bruder ein Zeugnis sein darf, für die Keuschheit und Reinheit. Dann kam ja von Basel, ich weiß nicht, ob es einige von euch noch miterlebt haben, Professor, er hat die Seelsorge gemacht, damals hier, Bruder Grossmann, kam damals noch her, ist jetzt schon beim Herrn. Und als er die Stunden hier mitmachte, über das Thema wissen wir noch, was wir glauben, sagte er zu mir, machen Sie das mal schriftlich. Und daraus ist die kleine Glaubenslehre entstanden. Es ist ein Bibelkurs eigentlich. so einfach, dass es jeder machen kann. Man könnte es auch als Katechismus bezeichnen. Es sind die wichtigsten Themen hier drin. Was ist die Bibel? Wer ist der dreieinige Gott? Was ist die Erlösung? Die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi, das Werk des Heiligen Geistes, die Innenwohnung des Heiligen Geistes, die Wiederkunft Jesu Christi, der neue Himmel und die neue Erde. Und dann immer mit Fragen und Antworten. Also Sie haben die wichtigsten Themen hier zusammengefasst. Es ist auch die Grundlage unseres Glaubens, fußend auf dem apostolischen Glaubensbekenntnis und fortgesetzt und vertieft dann hier in der kurzen Glaubenslehre. Herzliche Empfehlung für euch, für eure Kinder, für eure Enkel. Da kann man selber dann den Kurs machen, weil hinten die Fragen sind und die Antworten sind im Büchlein drin. Herzliche Empfehlung. Und einige Zeit später wurden wir gebeten, ja, immer wieder wurde ich gefragt, warum tragen Sie die Kopfbedeckung? Und dann wurde ich gebeten, doch darüber zu schreiben. Was sagt die Bibel dazu? Wunderbar, was die Bibel dazu sagt. Ihr müsst mal den Zusammenhang sehen. Wir sehen immer nur so einen Teil und dann denken wir ganz falsch. Aber wenn wir den Zusammenhang sehen, welche Würde Gott der Frau gegeben hat mit diesem kleinen Zeichen, um vor der Engelwelt und dem ganzen Kosmos aufzuzeigen, die herrliche Einheit, die in Gott ist, durch das Unterordnen, ja, dann würdet ihr euch freuen, diese Würde nachzukommen. Herzliche Empfehlung auch für dieses Büchlein. Und dann kamen weitere hinzu, dürfen auch Frauen das Evangelium verkündigen, wurde ich ja gefragt seit Anfang meines Studiums. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber wenn der Herr ruft, können wir auch nicht schweigen. Auch hier, wer diese Frage hat, die erste Verkündigerin der Auferstehung war wer? Nicht die Jünger, sondern Maria. Maria wurde gerufen, sie sollte den Jüngern sagen, geh hin zu meinen Brüdern, sag ihnen, der Herr ist auferstanden. Das war meine erste Predigt, wo ich zitternd und zagend weinend zu meinem Lehrpfarrer ging und habe gesagt, ich kann die Predigt nicht halten. Ich war so glücklich über das Thema, aber der Herr hat es geschenkt, bis heute, mit viel Bangen und Zittern. Und dann durften wir, das war bei euch in der Gemeinde, bei den Senioren die Stunde halten und auch daraus ist diese Schrift entstanden. Sinn, Aufgabe und Inhalt glücklichen Alters, Psalm 92, Vers 16, sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist, mein Hort, und ist kein Unrecht an ihm. Wie schön ist das, wenn ich auch hier unsere liebe Schwester Frau Para sehe, wie sie in ihrem Alter noch für den Herrn zeugt, ja, auch mit ihrem Gebet, und ich kenne sie ja nicht näher, aber wenn der Herr uns Alter schenkt, auch Ihnen als Diakonissen oder Ihnen, welche wunderbare Aufgabe hat Gott uns gegeben, wenn er uns Alter schenkt? Unser Auftrag ist, sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist, denn sie haben es ein Leben lang erfahren und in ihm ist kein Unrecht. Der Herr möge sie und uns, wenn er uns Alter schenkt, das schenken, dass wir diese Aufgabe mit Freuden erfüllen können, bis er uns zum höheren Dienst ruft. Herzliche Empfehlung. Und dann hatte ich euch gestern schon diese CD empfohlen, die in einer großen Gemeinde gehalten wurde vor Kindern. Und daraus ist dieses Büchlein entstanden, Was Gott hat für dich. Und wir bekamen die Rechte von Karlsruhe, von diesem Hans Thoma, Kinderreigen. Sind ja so wunderschöne Bilder, wie auch hier im Speisesaal, ja, auf den Tellern. Hier ist uns so wichtig geworden, was der Heilige Geist uns über des Herrn Jesu Kindheit und Jugend sagt. Es sind ja nur zwei Verse in der Bibel, Lukas 2, Vers 40 und Vers 52. Aber es ist eine Fülle von Segen, wenn wir das sehen, was der Herr Jesus in den 30 Jahren der Verborgenheit für den Vater war. Das möchte ich eigentlich noch mehr ausarbeiten, aber ich habe immer keine Zeit. Es ist immer alles viel belegt. Aber das ist ein kleiner Anfang von diesem wunderbaren Herrn Jesus Christus als Kind, als junger Mann und in seinem Handwerksberuf als Zimmermann. Herzliche Empfehlung. Und dies ist auch aus einer Predigt entstanden zu einer Hochzeit meiner Freundin. Dieses Geheimnis ist groß. Wenn ihr ein Hochzeitsgeschenk möchtet für eure Enkel oder Neffen oder Nichten, herzliche Empfehlung. Es ist vorne extra so gemacht, dass man hier dann den Namen reinschreiben kann von deiner Tante oder so für die, denen ihr diese Freude machen wollt. Und auch dieses Büchlein hier, wir haben diese Chorus oft gesungen, wurden immer wieder danach gefragt, haben Freunde für uns zusammengestellt und drucken lassen. Es ist auch zu erwerben. Herzliche Empfehlung. Und nun lasst uns doch daraus noch etwas singen, und zwar Seite 17.
Maranatha, 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 Jesus kommt. Brüder, lernet auszuharren und in Leiden und Gefahren, sucht die Hoffnung zu bewahren. Maranatha, Jesus kommt. Maranatha, 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 Jesus kommt. Pilger vorwärts ohne Klagen, wage es sein Kreuz zu tragen. Schon sehen wir den Morgen tagen, Maranatha, Jesus. Maranatha, 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 Jesus kommt. Sünde, hörst du es mit Beben, o, so komm auch du zum Leben. Jesus will auch dir vergeben, Maranatha, Jesus.
Und heute nun lasst uns aufschlagen, wieder aus dem Alten Testament, 1. Samuel, Kapitel 25. Ein wunderbares Kapitel über die Braut Jesu vorgeschattet. 1. Samuel, Kapitel 25. Es ist die Situation in 1. Samuel 24, 25 und 26, dass David, König David, furchtbar verfolgt wird von König Saul. In Kapitel 24 bekommt er die Gelegenheit, sich zu rächen. In Kapitel 25 ist wieder eine Gelegenheit. Und in Kapitel 26 bekommt David ein drittes Mal eine Gelegenheit, sich zu rächen. Und Gottlob, Gott bewahrt ihn davor. Und in Kapitel 25 tut er das durch eine Frau, die ein Bild ist für die Braut Christi, weil durch die Frucht ihrer Hände David bewahrt bleibt für sein Königtum. Bevor wir jetzt lesen, möchte ich noch einmal bitten, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. Amen. 1. Samuel, Kapitel 25. Und Samuel starb, und das ganze Israel versammelte sich und trug Leid um ihn, und sie begruben ihn in seinem Hause zu Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Pharan. Und es war ein Mann zu Maon und sein Wesen zu Karmel. Und der Mann war sehr großen Vermögens und hatte 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und es begab sich eben, dass er seine Schafe schor zu Karmel. Und er hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigail und war eine Frau guter Vernunft und schön von Angesicht. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. Da nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er aus 10 junge Männer und sprach zu ihnen: Geht hinauf gen Karmel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn von mir freundlich und sprecht Glück zu. Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast. Ich möchte kurz unterbrechen. Als wir gestern Ruth studiert haben, habt ihr gemerkt, wie wunderbar sie sich gegrüßt haben, gell? Der Herr segne dich. Der Herr sei mit dir. Friede sei mit dir. So haben wir es gemacht in Südamerika. Da ist es normal unter Gläubigen, wenn man sich begegnet, sagt man, El Señor te bendiga. Der Herr segne dich. Man gibt sich einen Kuss und sagt, der Herr segne dich. Ist doch wunderbar, dieser Gruß, ja? Der Herr segne dich. So haben sie sich früher gegrüßt und so auch hier. Glück zu, Friede sei mit dir und mit deinem Hause. Und auch die ganze Familie mit einbezogen. Wir in unserer individualistischen Gesellschaft wollen doch wieder ganz neu die ganze Familie mit einbeziehen. Du und dein Haus, glaube du an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und der Mann ist durch die Frau geheiligt und die Frau durch den Mann und die Kinder durch die Eltern. Wunderbar, wie Gott die Einheit widerspiegelt, auch in dem irdischen Mutter-Tochter, Mann-Frau. Das ist ganz kostbar. Vers 7 weiter. Ich habe gehört, dass du Schafscherer hast, sagt David zu Nabal. Nun, deine Hirten, die du hast, sind mit uns gewesen. Wir haben sie nicht verhöhnt und hat ihnen nichts gefehlt an der Zahl, solange sie zu Karmel gewesen sind. Also die Hirten von Nabal, von dem harten Mann Abigails, waren zur Schafschur in dem Gebiet, wo David war, in der Wüste in Karmel. Und Davids Knechte haben seine Schafe bewahrt, haben die Schafhirten bewahrt. Es ging ihnen gut auf dem Gebiet Davids. Und darum fragt jetzt David ganz natürlicherweise, frage deine Jünglinge, deine jungen Männer darum, dass sie uns doch etwas geben jetzt, dass sie uns schützen auch. Und lass die Jünglinge Gnade finden vor deinen Augen. Denn wir sind auf einen guten Tag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Und da die jungen Männer Davids hinkamen, in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten, hörten sie auf. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist der David und wer ist der Sohn Isais? Es werden jetzt der Knechte viel, die sich von ihren Herren reißen. Sollte ich mein Brot, Wasser und Fleisch nehmen, das ich für meine Schere geschlachtet habe, und den Leuten geben, die ich nicht kenne, wo sie her sind? Welch ein Spott und auch Verlogenheit. Da kehrten sich die jungen Männer Davids wieder auf ihren Weg, und da sie wieder zu ihm kamen, sagten sie ihm solches alles. Da sprach David zu seinen Männern, gürte ein jeglicher sein Schwert um sich. Ja, so würden wir auch reagieren. Wenn wir so behandelt wären, so ungerecht, dann schießt es in uns los, leise oder laut, je nach Temperament. Und ein jeglicher gürte sein Schwert um sich, und David gürtete sein Schwert auch um sich, und zogen ihm nach hinauf bei 400 Mann, aber 200 blieben bei dem Geräte. Aber der Abigail, Nabals Frau, sagte an der jungen Männer einer und sprach, siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unseren Herrn zu grüßen. Er aber schnaubte sie an. Und sie sind uns doch sehr nützliche Leute gewesen und haben uns nicht verhöhnt und hat uns nichts gefehlt an der Zahl, solange wir bei ihnen gewandelt haben, wenn wir auf dem Felde waren. Sondern sie sind unsere Mauern gewesen Tag und Nacht, solange wir die Schafe bei ihnen gehütet hatten. Also David mit seinen Männern war ein Segen für Maon und seine Knechte. Das sagt nun dieser junge Mann von Nabal, der Abigail. So merke nun und siehe, was du tust, denn es ist gewiss ein Unglück vorhanden über unseren Herrn und über sein ganzes Haus, denn er ist ein heilloser Mann, dem niemand etwas sagen darf. Auch das ist eine Lehre für uns. Lass dir immer sagen, bis ins Alter. Ich sage immer, Herr Jesus, hilf, dass ich mir immer sagen lasse, bis ins Alter. Weil wenn man mal an den Punkt kommt, sich nichts mehr sagen zu lassen, dann wird auch der Gläubige hart und unausstehlich im Alter. Der Weise, sagt Luther, übersetzt es so schön in Jakobus 3, der Weise lässt sich sagen, der Herr, schenke uns immer neu bis zum Ende diese Weisheit, dass ich mir sagen lasse. Denn wir machen so vieles noch falsch. Manchmal denke ich, jetzt bin ich schon so alt und ich komme mir vor, als hätte ich noch nichts begriffen. Ja, dem niemand etwas sagen darf, dass das nur nicht über meinem und deinem Leben stehen mag. Da eilte Abigail, wunderbar, sie hat gehört, sie hat sich sagen lassen, sie war ganz wach für den Herrn. Sie hörte jetzt die Stimme des Herrn durch diesen jungen Mann, der von Nabals Leuten kam. Sie hätte ja auch denken können, oh, das ist ein Verräter, der erzählt irgendwelche Märchen. Sie hätte ganz anders reagieren können, aber weil sie wach war für den Herrn, hörte sie die Stimme des Herrn durch diesen Mann, eigentlich von ihrem Feind. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und 5 gekochte Schafe und 5 Scheffel Mehl und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud's auf Esel. die Früchte ihrer Hände jetzt. Eine Hörende, eine Jüngerin hatte bereit jetzt. Durch die Weisheit des Herrn, die sich sagen ließ, hatte sie jetzt die Gaben Gottes, was ihr eine offene Tür gab. Wie heißt es im Buch der Sprüche einmal, ich weiß nicht auswendig mehr, jetzt zweimal heißt es, rechte Geschenke zur rechten Zeit sind Gold, nicht Bestechungsgelder, die sind ein Greuel, aber das, was Gott durch dich und mich geben will, das soll für die Ewigkeit sein. Und sprach zu ihren Jünglingen, geht vor mir hin, siehe, ich will danach kommen. Es ist wunderbar, wie diese Frau durch Gottes Geist geleitet, einsam ihren Weg geht. Sie schickt die jungen Männer voraus. Die wissen ja nicht die Zusammenhänge. Sie geht den Weg einsam. Wundere dich nicht, wenn du dem Herrn Jesus nachfolgst, ihr betagten Geschwister, ihr könnt es sicher bestätigen, aber auch die Jüngeren, wenn du dem Herrn Jesus treu nachfolgst, gehst du einen einsamen Weg. Auch mitten in der wunderbarsten Gemeinschaft. Das hat Gott so gemacht. Bruder Malgo hat mal gesagt, oder immer wieder, wer nicht einsam sein kann, kann auch nicht in Gemeinschaft sein. Ich habe das damals noch nicht so verstanden und ich habe manchmal sehr gelitten, wenn dann meine Schüler alle weggingen und ich konnte ja nicht mit. Oh, da bin ich fast gestorben vor Depressionen und Einsamkeit, bis ich anfing zu danken dafür. Auf einmal war ich glücklich, wenn ich mal meine Ruhe hatte, bis heute. Ja, aber hier sehen wir ein wichtiges geistliches Prinzip, das Gott uns schenkt und geschenkt hat. Ein Knecht, eine Magd Gottes, die Früchte für Gott bringen will, dazu gehört untrennbar die Einsamkeit mit Gott. Auch in der schönsten Gemeinschaft. Und wenn du durch Einsamkeit geführt wirst, und ich habe ja sehr viele Menschen auch, die anrufen oder die dann sagen, ich bin so einsam, die sehr leiden unter ihrer Einsamkeit, die nicht so eine Tochter haben, die dann alles mitmacht oder einen Enkel oder einen Sohn. Und dann sage ich immer wieder auch, es ist schwer, ich weiß es selber aus eigener Erfahrung, aber der Herr Jesus hat ja an dem Kreuz eine Einsamkeit durchlitten, wie keine von uns sie erleiden muss. Denn wir haben immer durch Jesus Gott auf unserer Seite. Aber der Herr Jesus hatte nicht mal mehr Gott auf seiner Seite. Welche Einsamkeit lag in seinem Geist, als er schrie, und die beste Ausstellung war über das Thema des Gemälde, ein Schrei, in der Weltausstellung bekam den höchsten Preis. Ich musste denken, es war ein Spiegelbild von dem Schrei, den die Sünde verursacht hat in dem Herrn Jesus. Der Schrei der tiefsten, größten, unaussprechlichen Einsamkeit. Als sogar Gott ihn verließ. Warum hast du mich verlassen? Wir können es nicht aussprechen. Er schrie und es gab keine Antwort. Das ist die Hölle. Einsam, ohne Antwort. Und wenn du etwas und wenn ich etwas von dieser Einsamkeit durchleben, durchleiden müssen, sollen, dürfen, dann ist es ein Stück weit auch wieder, wie wir Römer 6, Vers 5 lesen, seinem Tode gleichgestaltet. Dann danke dafür. Unverstanden zu sein oder deinen Weg einsam zu gehen. Es ist Gottes Plan für die Braut Jesu und für mich und dich, einsam deinen Auftrag auszuführen. Gott will es so, damit wir hineingenommen werden, etwas, nicht in der Sühne leiden, es ist unmöglich, weil wir selber von Sünde befleckt sind, aber in das stellvertretende Leiden, was die Sünde angerichtet hat. Nicht Gott hatte sich von Adam und Eva entfernt. Adam und Eva hatten sich von Gott entfernt. Und weil sie nicht mehr mit Gott waren, kannten sie Gott nicht mehr, hatten sie Gott nicht mehr und waren nicht mehr wie Gott. Diese Einsamkeit ist eine Folge der Sünde. Aber sie ist auch auf der anderen Seite eine wunderbare Voraussetzung, die uns stark macht, mit dem Herrn zusammen Früchte zu bringen, die bis in Ewigkeit bleiben, so wie Abigail hier. Sie hat die anderen vorgeschickt. Erinnert ihr euch an eine andere Brautgestalt, die es genauso gemacht hat? Umgekehrt, sie hat sie hinter sich gelassen. Es ist ein Mann in der Bibel. Etwas später, Nehemia. Wenn ihr Nehemia lest, Kapitel 1, als er die Trümmer sah in Jerusalem, Er musste absteigen von seinem Pferd. Er musste alle zurücklassen. Es war so voller Trümmer, es konnte keiner anderer durchgehen. Er musste allein die Trümmer sehen. Die anderen wären vielleicht auch gar nicht fähig gewesen. Pioniere für Gott, Helden Gottes im Anführungszeichen, die Braut Christi, wie ein Nehemia, wie eine Abigail, sie müssen einsam durchgehen, weil das Leid der Trümmer zu tragen ist unerträglich. Wir können es nur mit Gott durchtragen. Das konnten die Männer gar nicht und das konnten auch nicht die jungen Männer hier bei Abigail. Gott hat immer, auch in der ganzen Missionsgeschichte, in der ganzen Kirchengeschichte, einzelne Leute, einsame Männer und Frauen gebraucht, die ihren Weg gegangen sind. Ein Martin Luther, ein Calvin, ein Menno Siemens. Nicht verstanden. Aber sie haben Gottes Werk ausgeführt, von dem wir heute noch profitieren und das in der Ewigkeit angeschrieben ist. Und so auch hier Abigail. In wunderbarer Weise gebraucht Gott sie als ein Hinweis auf die Braut Christi, die von den Früchten ihrer Hände Großes tut. Durch Gott, durch den Heiligen Geist, für die Ewigkeit und hier für König David. Also sie hat sie vorausgeschickt und ist danach gekommen. Und dann lesen wir weiter, Vers 19b. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Auch das gehörte zu ihrer Weisheit. Es erinnert uns wieder in eine andere Brautgestalt. Auch wieder ein Mann Gottes, vorher schon, der auch nichts gesagt hat, weil er einen schweren Auftrag hatte. Abraham. Abraham konnte seiner Sarah nichts sagen. Dann wäre er in großer Gefahr gewesen, dass sie gesagt hätte, nur nicht, es geht doch nicht. Es gibt Dinge, da dürfen wir niemand anderen etwas sagen. Das war das Verhängnis der Hugenotten übrigens. Als Coligny in die Frage kam, müssen wir uns jetzt mit Waffen wehren. Ihr wisst ja, die Hugenotten wurden furchtbar verfolgt. Und dann kam er eines Nachts, er wurde so bedrängt, jetzt musste er entscheiden, greife ich zu den Waffen oder nicht? Und leider hat er es mit seiner Frau besprochen. Und die Frau hat gesagt, greife zu den Waffen, du musst zu den Waffen greifen. Das war leider dann eine geistliche Sache auf fleischliche Weise getan und hatte dann auch seinen Preis. Die Hugenotten hat Gott wunderbar gesegnet, aber das war ein Verhängnis. Und so auch bei uns ist es wichtig, Dinge, die Gott dir zeigt, nicht mit Fleisch und Blut zu besprechen. Auch Paulus hat es so gemacht, sondern zu tun, was Gott dich heißt. Auch nicht zu denken, warum tut jetzt die oder der nicht das Gleiche. Das ging mir als junges Mädchen, so dachte ich immer, wieso verteilen die anderen keine Traktate? Ist doch eigentlich was Normales. Bei mir brannte es immer so. Und dann war für mich das immer, denke ich, warum machen es die anderen nicht auch? Bis ich lernte, jeder hat seinen Auftrag. Ich muss das tun, was Gott mir zeigt. Ich darf nicht warten, was sagt jetzt der oder die dazu, sondern ich muss den Auftrag ausführen. Und bei Paulus ist es ganz wichtig, wie der Heilige Geist uns aber auch zeigt, dass der einsame Weg, den Gott einen Gläubigen führt, einen Pionier, nicht einsam bleibt. Denn es gibt auch hier wieder eine Einsamkeit, die der Feind bewirkt, dass jemand denkt, ich weiß es jetzt allein und wenn mich keiner versteht, ich mache es, wie ich will und denke. Und er stößt sich überall an, aus eigener Schuld. Das ist wieder die falsche Vorgehensweise. Denn was sehen wir in der Führung bei Paulus, wo er seinen Weg einsam geht und niemand etwas sagt? Wir lesen nachher in Apostelgeschichte 14, 15. Die anderen Apostel gaben ihm den Handschlag. Johannes, Jakobus, sie waren einverstanden. Und so nur ist unser Weg von Gott bestätigt, dass wir nachher auch erfahren, wie wir es eben gelesen haben, in Apostelgeschichte 15, Vers 28, wie es dem Heiligen Geist und uns gefällt. Wenn das Nein der Gemeinde, die von Gott bestätigt ist, über uns liegt, dann müssen wir gucken, bin ich nicht ein Eigenbrötler, der hier einen eigenen Weg geht. Ja, auch hier wieder ist es wichtig, die Gesamtlehre der Schrift zu sehen. Der Teufel will immer die Extreme. Wenn du das siehst, musst du immer gleich ein rotes Licht in deinem Geist haben und sagen, nichts Extremes, sondern das gesunde Ganze der Schrift, weil Gott hat eine ausgewogene Ordnung. Auch im Herrn Jesus sehen wir das. Die Ordnung von Leib, Seele, Geist beim Herrn Jesus. Da ist alles ausgewogen. Nicht der Leib ist dominierend, nicht das Denken, Fühlen, Wollen dominierend. Der Geist dominiert, Das Denken, das Fühlen, das Wollen und der Leib wird dominiert von dem Geist und der Seele. Durch den Heiligen Geist wunderbar die göttlichen Ordnungen zu sehen in der ganzen Schrift. Auch hier, sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Und als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Dunkel des Berges, auch hier wieder, der Esel ist ja immer ein Bild für die Niedrigkeit, die Braut Jesu zeigt die Niedrigkeit Jesu. Das Stolze verachtet Gott und darum muss er uns auch durch manche Leiden führen, um unseren Stolz zu brechen, um uns demütig zu machen, damit das Leben des Herrn Jesus, der von Herzen demütig und sanftmütig war und ist, dass dieses Leben in uns immer mehr offenbar wird. Sie ritt auf einem Esel und dann sagt Luther hier so schön, und hinabzog. Der Weg der Braut, die Früchte bringt für die Ewigkeit, ist ein immer tieferes Bußetun. Hinabgehen, uns selber sterben. Aber in dem Maße, wie wir hinabgehen mit Jesus an sein Kreuz, werden wir auch Frucht bringen nach oben. Je mehr wir wurzeln nach unten, umso mehr wir Frucht bringen nach oben. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und das Hinabziehen ist nur die Zwischenstation. Das Endziel ist die goldene Stadt Jerusalem. Und dann heißt es hier noch im Dunkel des Berges. Wir werden durch Dunkelheiten geführt. Die haben wir nie geahnt. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, alle Kinder Gottes, aber viele gehen durch Depressionen. Aber es ist nichts Ungewöhnliches. Die Psalmen sind voll von Depressionen. David, wie hat er gelitten unter der Dunkelheit in seinem Geist? Ein Spurgeon, ein Weltprediger. Wie war er angefochten, immer mit Depressionen behaftet, ein Leben lang. Zur Braut Christi gehören auch die Finsternisse. Es gibt verschiedene Gründe für Finsternisse. Es kann Sünde sein. Dann gilt es zu sagen, Herr, habe ich irgendetwas getan, was nicht dein Wohlgefallen über mir hatte? Und der Heilige Geist zeigt es klar. In diesem Zusammenhang möchte ich noch sagen, der Teufel gibt immer ein nebliges Schuldgefühl. Das musst du zurückweisen. Aber der Heilige Geist zeigt immer klar, hier, diese Sache ordne. Und auf einmal ist die Depression weg. Aber dann gibt es auch ein Dunkel, das ohne Verschulden geschieht, damit der Herr unser Vertrauen läutert, damit es wie Gold wird, dass wir sagen, Herr, ich vertraue dir nicht nur, weil es mir gut geht, ich vertraue dir durch dick und dünn. Das ist die Liebe Gottes. Und jetzt wollen wir heute Abend dann weiterfahren und jetzt aufstehen und dem Herrn danken für sein wunderbares Wort, mit dem du uns so erquickst und hineinziehst in dein Wesen, in dein Wort, in die Ströme lebendigen Wassers, die vom Thron Gottes und des Lammes fließen. Wie danken wir dir, dass wir bei dir genesen in den Wunden Jesu und dass du uns in der ganzen Schrift des Alten und Neuen Testamentes deine Herzenssehnsucht offenbarst, die Braut für deinen Sohn, diese Schönste unter den Frauen, und dass du das nicht als ein Ideal vor uns gestellt hast, sondern uns dazu erkauft hast mit dem teuersten Preis, der je bezahlt wurde, im Himmel und auf Erden. Mit dem teuren Blut Jesu hast du uns erkauft, erwählt vor Grundlegung der Welt. O Gott, wir beugen uns vor dir und bitten dich, mach uns würdig für dich, dass das Leben Jesu durch uns immer mehr offenbar werde. Zu deiner Freude, dass im Himmel Freude ist über Sünder, die Buße tun, und über Kinder Gottes, die dir in der ersten Liebe folgen und wir mit ihnen. Und über uns erfüllt wird der Geist und die Braut sprechen, komm. So komme bald, Herr Jesus, komme bald und gebrauche uns, um deine weltweite Braut zu sammeln, zuzubereiten, zu erquicken, zu ermutigen, neu auszurichten und dein Israel. Wir wollen es nicht vergessen, wir lassen dir keine Ruhe, wir lassen dir keine Ruhe, bis du Jerusalem zum Ruhme machst auf Erden und auch uns auf Erden für den Himmel, für dich, unseren geliebten Vater, unseren geliebten Herrn Jesus, in dem Heiligen Geist, für den wir dir von Herzen danken. Amen. Wollen wir noch miteinander Nummer 92 singen? Nimm, er steht da mit geöffneten Händen, Nummer 92. Nimm aus der Fülle, die Jesus dir gibt. Gnade um Gnade, er will sie dir spenden. Nicht, weil du es wert bist, nein, weil er dich liebt. Ja, es ist uns alles im Herrn Jesus geschenkt. Und wir dürfen wie Maria, schon bevor wir es sehen und in den Händen halten, danken, es glaubend nehmen. Nimm nur im Glauben und alles ist dein. Mit dem Herrn Jesus alles dein und mein. Jetzt wollen wir noch aufstehen und um seinen Segen bitten. Aus Philipper 4, diese wunderbaren Worte, Vers 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.